Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 26 bis 28 der Sure 34, Sabr.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Sprich, unser Herr wird uns alle versammeln, dann wird er zwischen uns richten in Gerechtigkeit, und er ist der vortrefflichste Richter, der Allwissende. Sprich, zeigt mir jene, die ihr ihm als Gottheiten zur Seite gesetzt habt. Doch nichts gibt es, was ihm gleich oder beizusetzen wäre. Nur er ist Allah, der Erhabene und Allweise. Und wir haben dich entsandt nur als Bringer froher Botschaft und als Warner für die Menschheit. Jedoch die meisten begreifen es nicht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hardware 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 31. Januar 2022, gleich dem 11. Bahman 1400, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Richtung Licht«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Höchste Stufe des Gottdienens«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Iran entlarvt unaufrichtige Äußerungen europäischer Diplomaten wegen falscher Menschenrechtsbedenken. Iran. Erfolg der Wiener Gespräche hängt von richtiger Antwort des Westens ab. Deutschland bekundet Interesse an verstärkter Zusammenarbeit mit Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Iran entlarvt unaufrichtige Äußerungen europäischer Diplomaten wegen falscher Menschenrechtsbedenken. Iran hat unaufrichtige westliche Besorgnisse über Menschenrechtsfragen kritisiert und gesagt, dass Mörder von iranischen Menschen frei in Europa umherstreifen, während europäische Amtsträger schweigen. In einem Tweet am Sonntag kritisierte Qasem Radi Bobadi, der stellvertretende Justizchef für internationale Angelegenheiten und Sekretär des Hohen Rates für Menschenrechte des Landes, zwei europäische Diplomaten scharf, nachdem sie die Freilassung eines verurteilten Gefangenen in Iran gefordert hatten. Zuvor hatten die deutsche Menschenrechtskommissarin Louise Amtsberg und die französische Menschenrechtsbotschafterin Delphine Borion die ihrer Meinung nach unfaire Verurteilung der iranischen Gefangenen Narges Mohammadi angeprangert und ihre sofortige Freilassung gefordert. Wenn diese beiden französischen und deutschen Funktionsträger sich um die Menschenrechte sorgen, sollten sie, anstatt eine Verurteilte zu verteidigen, eine Stellung gegenüber den Opfern der Munafiqin beziehen, die in ihren Ländern frei operiert, twitterte Radi Bobadi als Antwort auf die Bemerkungen der europäischen Diplomaten. Munafiqin ist der Spitzname, der verwendet wird, um die Mujahedin-e-Khalq-Organisation zu beschreiben, eine Terroristengruppe, die seit dem Sieg der Islamischen Revolution im Jahr 1979 zahlreiche Attentate und Bombenanschläge auf iranische Staatsmänner und Zivilisten verübt hat. Ihre Mitglieder genießen in den USA und Europa Handlungsfreiheit und hält sogar regelmäßige Treffen ab, bei denen europäische und amerikanische Amtsträger Reden halten. Iran. Erfolg der Wiener Gespräche hängt von richtiger Antwort des Westens ab. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums hat betont, dass die Gespräche zwischen Iran und den fünf verbleibenden Mitgliedern des Abkommens von 2015 zu einer verlässlichen Einigung führen können, sobald Teheran von den anderen Seiten die richtige Antwort auf seine berechtigten Forderungen erhält. Bei einer wöchentlichen Pressekonferenz am Montag sagte Said Khatibzadeh, wir können in kürzester Zeit ein nachhaltiges, gutes und zuverlässiges Abkommen erzielen, Wenn die anderen Seiten die richtige Antwort auf die ihnen übermittelten natürlichen Rechte Irans und den eingereichten Texten sowie die rechtmäßigen Forderungen der Islamischen Republik Iran geben. Er betonte, die anderen Seiten sind sich der umstrittenen Themen klar bewusst und sie, insbesondere Washington, müssen politische Entscheidungen treffen. In Bezug auf die Aufhebung der US-Sanktionen stellte der Sprecher fest, dass es immer noch bedeutende und bemerkenswerte Probleme gibt, die es bisher nicht möglich gemacht haben, eine Einigung zu erzielen. Er wiederholte, dass Washington Garantien geben müsse, dass es nicht noch einmal aus dem Abkommen aussteige. Es wird erwartet, dass die Verhandlungsdelegationen in den kommenden Tagen in die österreichische Hauptstadt Wien zurückkehren, um die Gespräche wieder aufzunehmen. Deutschland bekundet Interesse an verstärkter Zusammenarbeit mit Iran. Der deutsche Botschafter in Iran, Hans-Udo Mutzel, hat das Interesse seines Landes bekräftigt, das Niveau der Zusammenarbeit mit Iran zu erhöhen. Die beiden Länder sollen nicht nur auf dem politischen Gebiet und in den großen Sektoren, sondern auch im Umsetzungsbereich zusammenarbeiten, sagte Mutzel bei der Unterzeichnung eines Vertrages zur Verlängerung der Kooperationen Irans und deutscher Unternehmen in Anwesenheit des iranischen Vizeindustrieministers Ali Rasulian. Der deutsche Botschafter in Teheran unterstrich die Notwendigkeit, angesichts der positiven Entwicklungen und der bevorstehenden Konstellationen auf die Schaffung eines Geschäftsumfelds zwischen den beiden Ländern vorbereitet zu sein. Bei diesem Treffen wies der iranische Vizeindustrieminister Rasulian auf die Zusammenarbeit der iranischen Organisation für kleine Unternehmen und Industriestädte mit dem deutschen Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, der deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, der Universität Leipzig und dem Bundesverband mittelständischer Industrie hin. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die iranischen Industriestädten und Unternehmen dank des Ausbaus der internationalen Kooperationen und der größeren Nutzung der Technologie qualitativ hochwertige und konkurrenzfähige Produkte herstellen können. Demonstranten protestieren in Berlin gegen emiratische Verbrechen im Jemen. Vor der Botschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, VAE, in Berlin fand am Samstag eine Protestaktion gegen die von Saudi-Arabien geführte Aggression gegen den Jemen statt. Die Protestierenden gaben der Führung der Vereinigten Arabischen Emirate Mitschuld an Verbrechen im Krieg gegen den Jemen. Wie die jemenitische Nachrichtenagentur Sabah weiter berichtete, verurteilten die Demonstranten auch das Schweigen der westlichen Regierungen und Medien gegenüber den Luftangriffen auf den Jemen. Die Demonstranten hielten Transparente und Plakate hoch mit den Aufschriften »Stoppt die Aggression« und »Hebt die Blockade auf«. Sie trugen zudem Bilder, die einen Teil des Leides des jemenitischen Volkes und der Verbrechen der Aggressoren und ihrer Luftangriffe auf die jemenitische Zivilbevölkerung zeigten. Obwohl in einer erstmals 1971 verschriftlichten Kabinettserklärung der deutschen Bundesregierung über den Export von Kriegswaffen und sonstigen Rüstungsgütern steht, dass Waffenlieferungen in Länder, die in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt sind, nicht genehmigt werden, sind die in Zusammenarbeit mit anderen europäischen Staaten hergestellten Waffen von dieser Regelung ausgenommen. Zudem gibt es Beweise, nach denen Deutschland permanent gegen Regeln zum Waffenexport verstoßen und Waffen an die Länder geliefert hat, die in den Jemenkrieg verwickelt sind. Ältester politischer Gefangener in Europa stellt erneut Antrag auf Freilassung. George Ibrahim Abdallah, der seit 37 Jahren in französischen Gefängnissen sitzt, wird von Menschenrechtsaktivisten als der älteste politische Gefangene in Europa bezeichnet. Abdallah ist wegen seiner kritischen und ablehnenden Haltung zur rassistischen Politik des Westens im westasiatischen Raum als Mandela der arabischen Welt bekannt. Die französische Justiz hat bisher dreimal Abdallahs Haftentlassung angeordnet, seine Gefangenschaft dauert aber immer noch an. Abdallah, der nun auf Bewährung frei ist, hat erneut bei einem Gericht in Frankreich einen Antrag auf seine endgültige Freilassung gestellt. Bedingung für seine Freilassung ist, dass er Frankreich verlässt. Die Entscheidung des Gerichts wird am 10. Februar erwartet. Während der vorherigen Prozesse gegen Abdallah gab es keine Beweise, dass er schuldig sei, und sein Anwalt gab später zu, dass er Abdallah verraten hatte. In diesen Tagen haben französische Politiker im Vorfeld der französischen Präsidentschaftswahl ihre islamfeindlichen Töne verschärft, was davon zeugt, dass das Schicksal von George Ibrahim Abdallah weiter unklar bleibt. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit bewölkt. bei Temperaturen um 4 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 5 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 5 Grad, Shiraz 8 Grad und Bandarabas 17 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Das deutsche Gesetz untersagt Lieferung von Waffen in Krisenregionen. Davon ist Israel ausgenommen. Medien in Deutschland berichten, dass 3 U-Boote der deutschen Firma ThyssenKrupp an Israel geliefert werden. Der israelisch-schweizerische Journalist Shraga Elam meint, dass Moral und Menschenrechte völlig außer Acht gelassen werden, wenn es um Geschäfte mit Israel geht. Darum geht unser heutiges Gespräch mit ihm. Heute hören Sie den 2. Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Elam, die aktuelle Bundesaußenministerin Deutschland hatte sich 2018 gegen diese Lieferung ausgesprochen. Wissen Sie Ihren gegenwärtigen Standpunkt diesbezüglich?
Eben, wie gesagt, also es ist eine so offensichtlich eine Geschichte, sie ist dagegen und dass man weiß, es ist bekannt, aber schlussendlich, wenn der Kauf steht und der Vertrag ist jetzt unterschrieben wurde und lediglich ist der Preis jetzt doppelt so hoch und da wird spekuliert, warum das so ist. Und eben der Anteil von der Regierung ist einfach kleiner geworden. Aber es ist schlussendlich, steht dieses Geschäft trotzdem. Jetzt ist aber die Frage, stellt sich in Israel, gibt es mehrheitlich die gängige Erklärung, lautet, dass ThyssenKrupp Netanyahu und seine Leute bestochen hat. Und deshalb kam dieser Deal zustande, inklusive dieses Deal mit Ägypten. Und das ist normal für dieses Geschäft. Aber in Israel ist Gegenstand von dieser Untersuchung, wo jetzt laufen sollte, ist eben die Korruption Netanyahu wieder zu belegen. Es ist gar keine Frage, dass Netanyahu eine korrupte Person ist. Das steht außer Diskussion. Nur in diesem Fall gibt es eine interessante Geschichte, die weniger aufmerksam in Israel verdient. Und vielleicht jetzt mit der neuen Regierung in Deutschland gibt es eine Chance, dass da untersucht werden. Eine hohe Beamte im Verteidigungsminister behauptet, israelische Verteidigungsministerium behauptet, dass Frau Merkel einen enormen Druck auf Netanyahu machte, dass es das Geschäft stattfinden würde. Also weniger, dass die Interessen Israel da im Vordergrund gestanden sind, sondern Interesse von ThyssenKrupp und Merkel, Arbeitsplätze in Deutschland zu sichern bzw. auszubauen. Und dieser Verdacht, das Interesse von ThyssenKrupp, da sehr zentral sind, werden mit diesem Deal mit Ägypten noch zusätzlich bestärkt. Und aber bislang gab es keine anständige Untersuchung in Deutschland zu dieser Sache. Warum wird in dieser Region überhaupt deutsche Waffe und zwar nicht irgendwelche harmlose Geschichte, warum werden sie geliefert und unter welche Bedingungen? Und besteht da vielleicht auch nicht nur ein Korruptionsverdacht in Israel, sondern in Deutschland auch?
Herr Elam, Sie haben einen wichtigen Punkt gerade angesprochen, was das deutsche Gesetz diesbezüglich sagt, nämlich deutsche Militärteile dürfen nicht so in die Krisenregionen gehen. Und bekanntlich gehört auch der Nahost, die Nahostregion zu diesen Gebieten, Krisengebieten. Also wie ist das mit dem Grundgesetz oder mit dem deutschen Gesetz überhaupt vereinbar, dass nun deutsche Waffen an Israel geliefert werden?
Eben, das ist eigentlich der Frage, die in Deutschland, denke ich, zu wenig diskutiert wird, in Israel schon gar nicht. Also allgemein, was die Situation in Israel betrifft, sagt man, ja, Deutschland macht das aus Verpflichtung gegenüber Israel bezüglich die ganze Judenvernichtung und so Schuldgefühle von den Deutschen. Es ist offensichtlich, dass die Politik ist weniger von Moral und Schuldgefühle geprägt, sondern von Interessen. Und wenn wir die ganze deutsche Politik gegenüber Israel betrachten mit der Geschichte, also Deutschland hat Israel mit Angriffswaffen schon, sagen wir, ab etwa Anfang 60er Jahren beliefert. Also da gab es Sondermeeting in 57 zwischen Franz Josef Strauß, damals deutscher Verteidigungsminister, und die führende Persönlichkeit von israelischer Seite, Shimon Peres und andere. Und dort wurden solche Abkommen betroffen. Auch wie das aussieht, wurde auch die Unterstützung von Deutschland für Israel sowohl mit Geld wie auch technischem Know-how zur Herstellung von Nuklearwaffen. Und dann dort wurden auch aus Deutschland beispielsweise wichtige Panzer nach Israel geliefert. Und ohne diese Lieferungen, meine ich und nicht nur ich, wäre überhaupt der Krieg in 67 gar nicht möglich. Und man kann sagen, dass nach dem Golfkrieg von 91 hat Deutschland nach Israel Verteidigungsraketen geliefert, und das ging einigermaßen noch, aber Angriffswaffen, das ist eine andere Geschichte. Aber offensichtlich, das Thema in Deutschland ist zu heikel, wenn das Israel betrifft. Aber wenn das wirklich um Korruption geht, da sollen Sie da die Geschichte auch noch zusätzlich anfassen. Und eigentlich sollte nicht nur in Israel eine staatliche Untersuchung stattfinden, sondern auch in Deutschland. Weil beispielsweise die Affäre ging in Israel in der Öffentlichkeit los 2016, und dort hat ein israelischer Journalist der ehemalige Chef von ThyssenKrupp befragen wollen. Der lebt in der Nähe von Zürich, und der wollte keine Antwort geben, kein Interview. Es gibt da offensichtlich, und es ist ganz klar, dass Gelder von Deutschland nach Israel geflossen sind, also Bestechungsgelder. Und die offizielle Haltung von Deutschland und der Merkel war, wenn da wirklich Bestechung geflossen wählen, dann findet dieses Geschäft nicht. Aber ernsthaft wurde die Sache bis dahin nicht diskutiert.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran!
In Richtung Licht.
Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes des Allerbarmers, des Gütigen. Mit diesen Worten werden 113 von 114 Suren eingeleitet, so auch die Sure 53, mit deren Erläuterung wir heute beginnen. Die Sure 53, Sure Najm, wurde in Mekka geoffenbart. Sie handelt zu Beginn von der Herabsendung der Offenbarung auf den Propheten und von seiner Himmelfahrt. In den Versen 1 bis 4 heißt es:
Bismillahirrahmanirrahim. Wan-najmi idha hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha.
Bei dem Stern, wenn er am Horizont sinkt, nicht in die Irre geht euer Gefährte, der Prophet, und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen, und er redet nicht aus eigener Neigung. Es ist nichts anderes als eine Offenbarung, die ihm eingegeben wird. Wie einige andere Suren, die in Mekka offenbart wurden, beginnt auch diese mit einem Schwur auf einem Stern. Sterne gehören zu den Naturerscheinungen und haben schon immer die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich gezogen, sogar so sehr, dass einige Völker die Sterne angebetet haben. Nach diesem Schwur spricht Gott über den Propheten und erinnert die Mekkaner daran, dass er, Muhammad, Sohn des Abdullah, aus ihrer Mitte stammt und sie ihn seit 40 Jahren kennen. Er erinnert sie daran, dass sie in all den Jahren nie erlebt haben, dass Muhammad sich schlecht und abwegig benimmt und dass sie alle seine Aufrichtigkeit bezeugen. Wenn Muhammad ibn Abdullah nun betont, dass er von Gott ausgeschickt wurde, um euch Mekkaner den rechten Weg zu weisen, so tut er dies nicht aufgrund eigener Neigungen oder wegen Machtgier und um sich eine Position zu verschaffen, euch zu beherrschen oder an Reichtum zu gelangen. Was er bei seiner Einladung zur Religion sagt, ist Gottes Wort, welches ihm eingegeben wird. Ihr sollt Gottes Wort anerkennen und an ihn glauben. Folgendes können wir uns anlässlich dieser Verse vergegenwärtigen. Erstens, die Propheten sind in der Regel unter einem Volk oder einem Stamm aufgewachsen, das bzw. der abgeirrt war, aber die irrigen Ansichten, der Aberglaube und die falschen Sitten des sozialen Umfeldes haben nicht auf sie abgefärbt. Zweitens. Leute, die sich nicht der Wahrheit beugen wollen, versuchen von ihr zu flüchten, indem sie den geleuerten Menschen etwas vorwerfen, was nicht auf sie zutrifft, zum Beispiel Machtgier. Drittens. Was der Prophet sagt, entspringt weder seinen persönlichen Neigungen, noch ist es von der sozialen Umgebung beeinflusst. Viertens. Was der Prophet sagt, ist in sich ein Beweis für Rechtmäßigkeit, ob er direkt das Wort Gottes spricht oder ob er von sich aus eine Anweisung gibt. Es folgen gleich 8 weitere Verse, nämlich die Verse 5 bis 12 der Sure Najm.
Allamahu shadidul quwa, zu mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la, thumma dana fatadalla, fakana qaba qawsayn aw adna. Fa'awha ila 'abdihi ma awha. ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى.
Belehrt hat ihn mit dieser Offenbarung der Besitzer starker Kräfte, der Macht besitzt. So stand er aufrecht da und war am obersten Gesichtskreis. Hierauf kam er näher und stieg herunter, so dass er nur 2 Bogenlängen entfernt war oder noch näher. Da gab er seinem Diener als Offenbarung ein, was er eingab. Nicht hat sein Herz erlogen, was er sagt. Wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht? Während es vorher um die Offenbarung ging, wird in obigen Versen das Verhältnis des Propheten zu Gott erwähnt. Gott, der Allweise und Allwissende, ist der Lehrer des Propheten, Gott, in dessen Macht alles steht und dessen Werk fest und beständig ist. Er steht jenseits der menschlichen Vorstellung und niemand vermag ihn zu erreichen. Aber sein Botschafter, dessen Herz erfüllt war vom Glauben, konnte ihn mit seinem inneren Auge wahrnehmen. Eine Wahrnehmung, frei von jedem Irrtum. Sie ermöglichte dem Propheten auf höchster Stufe Gott näher zu kommen. Diese große Nähe zu Gott ermöglichte die Herabsendung der Offenbarung. Aber da hat Jibril, der Botschaftsengel Gabriel, als Vermittler zwischen Gott und dem Botschafter Gottes, dem Herzen des Propheten, die Offenbarung eingegeben und der edle Gesandte Gottes hat den Menschen die Verse des Korans vorgetragen. Die Leugner der Prophetenschaft haben die Geschichte hindurch die Beziehung zwischen Gott und dem Menschen für unmöglich erklärt. Aber diese Beziehung ist nicht materieller, sondern immaterieller Natur. Es ist ein Gottschauen mit dem Herzen. Dies wird auch in den obigen Versen hervorgehoben. Der Prophet hat mit seinem Herzen und durch innere Wahrnehmung Gott geschaut und nicht mit dem anatomischen Auge. Es lässt sich Folgendes vergegenwärtigen. Erstens, nicht nur die Natur- und Humanwissenschaften erfordern einen Lehrmeister. Die Menschen brauchen für ihre geistig-seelische Vervollkommnung ebenso einen Lehrer, den Gott gesandt hat, damit dieser das Wissen, das Gott ihn lehrt, an sie weitergibt und sie vor dem Übel von Aberglauben und falschen, abwegigen Ansichten rettet. Zweitens. Den Leuten, die behaupten, der Prophet sei Schüler anderer Menschen, setzen diese Verse klar entgegen, dass Gott der Lehrer des Propheten ist und dass der Prophet die Offenbarung direkt an der Quelle empfängt. Drittens. Wenn Gott es will und erlaubt, kann sein Prophet ihm so nahe kommen, dass er ohne Vermittler mit ihm spricht und direkt das Wort Gottes empfängt. Viertens. Das Gottdienen und die Suche nach seiner Nähe haben dem Propheten auf den Empfang der Offenbarung und für den Rang der Berufung zum Propheten vorbereitet. Darauf wird in der obigen Stelle der Sure Najm hingewiesen, denn anstelle von Gott hat seinem Propheten die Offenbarung eingegeben, heißt es, Gott hat seinem Diener die Offenbarung eingegeben. Wir lesen nun die Verse 13 bis 18 der Sure 53, Sure Najm.
وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى.
Und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, beim Sedrbaum des Endziels, bei dem der Garten der Zuflucht ist, als den Sedrbaum überdeckte, das Licht, was ihn überdeckte, da wich der Blick des Propheten nicht von der Wahrheit ab, noch überschritt er das Maß. Wahrlich, er sah etwas von den großen Zeichen seines Herrn. In diesen Versen geht es um die Himmelfahrt des Propheten, auf die auch in der Sure 17, Sure Isra, hingewiesen wird. Während in den vorhergehenden Versen der Sure Najm beschrieben wird, dass der Prophet mit dem Herzen Gott schaute, so sprechen die eben angeführten Verse davon, dass der Prophet in den Himmel reiste und er dort Zeuge der Zeichen für die Herrlichkeit und Größe des von Gott erschaffenen Daseins wurde. Der Prophet erblickte auf dieser Reise auch das Paradies Gottes in den Himmeln, wo die Seelen der Gläubigen und Geläuterten bis zum jüngsten Tag im Schatten der dichten Baumkrone eines Baumes namens Sidrat al-Muntaha weilen. Auf seiner Himmelfahrt hat der geehrte Prophet des Islams viele Wahrheiten erblickt, so wie Gott seinem Propheten Abraham die Reiche der Himmel und der Erde sehen ließ und Zeuge deren Größe wurde. Daher lässt sich sagen, dass Gott dem Propheten die Größe des Daseins zeigte, damit er sie mit absoluter Gewissheit erfüllte und sie sich ganz sicher darüber waren, dass es göttliche Offenbarungen sind, die sie erhalten und den Menschen zur Rechtleitung verkünden sollen. Wir sehen, erstens, die Propheten haben sowohl mit ihrem Herzen Gott geschaut, als auch mit dem organischen Auge die Größe der Schöpfung wahrgenommen. Zweitens, neben dem jenseitigen Paradies, welches am jüngsten Tag errichtet wird, gibt es in der Zwischenwelt bis dahin auch einen Paradiesgarten, an dessen Gaben sich die Geläuterten und Rechtschaffenen erfreuen können.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Reza Bahram mit dem Titel Bimar, das heißt Liebeskrank.
فکر عاقل کردم هرگز نباد من از این دیوانگی سر می روم آن چه می بینم به غیر از عشق نیست شک نکن دیوانه تر می شود بی جهت نیست این همه زیبایم کسی بیند تو را مجنون شود دور تو میچرخم و آرایشت کل جاب طبیعت میشود دیوانه هر کسی گوید سخن از عشق را نتواند که دلی از تو برد دلبری از تو چنان دشوار که دل تبدار یک بیمار میخواهد فقط
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Höchste Stufe des Gottdienens. Weiterhin guten Empfang.
Eines der edelsten Gefühle Menschen äußert sich im Leben darin, dass er anderen hilft und seinen Mitmenschen dient. Der Mensch steht im Grunde nicht gleichgültig seinen Artgenossen gegenüber, sondern ist hilfsbereit. Diese Hilfsbereitschaft erleben wir bei großherzigen Menschen in ausgeprägter Form. Imam Sajjad alaihi salam, Sohn des Imam Hussein, hat in seinem Gebet an Gott wie folgt gesprochen. O Gott, lass von meiner Hand gute Werke für die Menschen ausgehen und lass nicht zu, dass diese Werke wertlos werden, weil ich von den anderen eine Gegenleistung erwarte. O Herr, bewahre mich davor, dass ich übertreibe und vergeude, O Gott, mach, dass ich die Freundschaft mit den Armen liebe und hilf mir dabei, mit ihnen zu verkehren und mich mit ihnen zu gedulden. der Dienst an den Nächsten gilt gemäß der himmlischen Lehren des Islams als eine der besten Formen des Gottdienens. Der Heilige Koran schenkt der Nächstenliebe so viel Aufmerksamkeit, dass er Wohltätigkeit zu einer wichtigen Voraussetzung für die Rechtleitung zählt. In den Versen 2 und 3 der Sure 2 heißt es: Dieses Buch, der Koran, ist Gottes Offenbarung. Daran ist nicht zu zweifeln. Es enthält Rechtleitung für die Frommen, die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von den Gaben, die wir ihnen bescheren, gerne Spenden geben. Der erhabene Prophet des Islams hat einmal gesagt: Die Menschen sind die Familie Gottes und die beliebtesten sind bei Gott jene, die der Familie Gottes etwas nützen. Aus einem anderen Sichtwinkel gesehen ist nicht nur die Herstellung einer Beziehung zum Schöpfer für den Menschen ein Bedürfnis, sondern er bedarf auch der Beziehung zu den Mitmenschen. Keiner von uns kann alleine alle seine Bedürfnisse stillen, sondern ist für das Überleben auf die anderen angewiesen. Einige muslimische Denker wie Shahid Murtaza Mutahhari sind der Ansicht, dass der Mensch ein edles Gefühl für die Wohltätigkeit besitzt, welches wie seine anderen Gefühle beantwortet werden muss und dass den Menschen, falls es ihm aus Unwissenheit nicht gelingt, dieses emotionale Bedürfnis zu stillen, Kummer und Niedergeschlagenheit überkommen. Im heutigen Zeitalter der wachsenden Industrialisierung und Mechanisierung wird dem Menschen zwar das materielle Leben leichter gemacht, aber auf der anderen Seite hat seine Motivation zum Dienst an den anderen Menschen abgenommen. Dabei gehen die Depressionen des heutigen Menschen zum Teil auf das Denken an den eigenen Vorteil und die Abkehr vom Nächstendienst zurück. Der weltbekannte iranische Dichter Saadi hat dazu geschrieben, dass Gestein und Eisen mehr Nutzen bringen als ein Mensch, der nicht mehr daran denkt, wie er den anderen helfen und nützen kann. Gemäß dem Islam haben die Menschen gegenseitige Rechte und Pflichten. Imam Sajjad alaihi salam hat in einer Abhandlung nach den Rechten und Pflichten verschiedener Gruppen wie Herrscher und Untertanen, Verwandte, Wohltäter, Nachbarn, Freunde, Geschäftspartner, Bittsteller und Bedürftige unterschieden. In Wahrheit betrachtet der Islam den Dienst an den Nächsten als eine Pflicht gegenüber den anderen und sagt, dass die Menschen sich gegenseitig dienen müssen und gegenseitige Rechte und Pflichten haben. Diese Rechte und Pflichten sind manchmal sehr offensichtlich, wie zum Beispiel das Recht des Vaters, der Mutter, des Lehrers und ähnliche. Andere sind eher verborgen und werden vom Menschen vergessen, wie das Recht der Bedürftigen, der Waisen und Untertanen. Jedoch bei Betrachtung der gesellschaftlichen Zusammenhänge werden sie erkennbar und einleuchtend. Ein Mann fragte Imam Sajjad, was mit dem Begriff festgesetztes Recht in der Koranstelle Sure 70, Verse 24 und 25 gemeint ist, wo es heißt: Und die, in deren Reichtum ein festgesetztes Recht ist, für den Bittenden sowohl wie für den Unbemittelten, der sich schämt zu bitten. Der Imam sagte, festgesetztes Recht besteht in dem, was jemand von seinem Besitz beiseite legt, und dies ist etwas anderes als die Zakat-Abgabe und die Pflichtspende. Der Mann fragte, was ist das für ein Anteil vom Besitz? Der Imam, damit pflegt er die Verwandtschaftsbeziehungen und hilft den finanziell Schwachen, ihre Not zu beseitigen, oder er erweist seinem religiösen Bruder Freundschaft und beseitigt seine Probleme. Der englische Dichter William Shakespeare sagt, Wohltätigkeit zu den anderen ist wie segensreicher Regen, der vom Himmel auf die Erde fällt und für doppelt so viel Gutes und Segen sorgt. Denn sowohl dem, der einen Nächstendienst begeht, bereitet er wohl, als auch dem anderen, der diesen Dienst empfängt. Musik.
Der Dienst an dem Volke Gottes wird vom Koran, vom Propheten und den Imamen gelobt und reichlich belohnt. Laut einigen Überlieferungen kommt der Dienst am anderen manchmal höher zu stehen als anderen Formen des Gottdienens, wie zum Beispiel der kleine oder große Hadsch. Der große Gelehrte Khomeini führt in seinem kostbaren Buch Al-Kafi eine erstaunliche Überlieferung von Imam Sadiq a.s. an, und zwar hat Abon ibn Taghlab, ein Schüler Imam Sadiqs, gesagt: Ich habe den Imam Sadiq a.s. sagen hören, wer das Haus Gottes, die Kaaba in Mekka, beim Hajj im Tawaf umkreist, dem schreibt Gott, der Allmächtige, 6000-fachen Lohn gut und vergibt ihm 6000 Sünden. Er verleiht ihm 6000 Rangstufen und erfüllt ihm 6000 Wünsche. Dann fuhr er fort, der Lohn dafür, einem Gläubigen bei der Bewältigung eines Problems zu helfen, beträgt das Zehnfache von dem Segen eines solchen Tawafs. Einmal war eine Karawane von Muslimen auf dem Weg nach Mekka und machte unterwegs einige Tage Halt. Da schloss sich ihr ein Fremder an. Während er sich mit den anderen unterhielt, erblickte er in der Karawane einen Mann, der eifrig und hilfsbereit hier und da mit anpackte. Er erkannte ihn. Da fragte die anderen, ob sie denn wissen, wer er ist. Keiner wusste es. Sie sagten, er hat sich uns in Medina angeschlossen. Es ist ein gottesfürchtiger und rechtschaffener Mensch. Wir haben ihn nicht gebeten, für uns etwas zu tun, aber er selber möchte den anderen helfen. Da sagte der neu hinzugekommene Reisende, es ist klar, dass ihr ihn nicht kennt, denn sonst wäret ihr nicht so frech gewesen und hättet ihn wie ein Diener eure Arbeit erledigen lassen. Die anderen fragten überrascht, wer ist er denn? Da stellte der Fremde ihnen den rechtschaffenen, hilfsbereiten Mann vor. Es ist Ali ibn al-Husayn Zain al-Abidin a.s. In der Tat war es Imam Sajjad a.s., Sohn Imam Husseins a.s., der unerkannt in der Karawane gedient hatte. Seine Beiname ist Zain al-Abidin, die Zierde der Gottesdiener. Alle in der Karawane waren aufgesprungen und zum Imam a.s., dem Nachkommen des Propheten Gottes, geeilt. Beschämt sagten sie, ach, hättet ihr euch uns doch vorgestellt. Es hätte sein können, dass wir uns gegenüber euch, Gott verhüte, es eine Dreistigkeit erlaubt und damit eine große Sünde begangen hätten. Der Imam sagte, ich habe absichtlich euch als meine Reisegefährten ausgesucht, weil ihr mich nicht kanntet. Denn manchmal reise ich mit Leuten, die mich kennen, und sie behandeln mich sehr zuvorkommend, weil ich vom Propheten Gottes abstamme und lassen nicht zu, dass ich eine Arbeit übernehme und einen Dienst leiste. Deshalb möchte ich lieber Reisegefährten wählen, die mich nicht kennen, damit ich das Glück habe, ihnen zu dienen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.